NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Oktober 1995. Die erste Konferenz über Tropenmedizin beginnt in Hamburg.
Das fing mitten in der Nacht an, wo ich plötzlich wach geworden bin von einem unglaublichen Kopfschmerz. Und kurz darauf fing dann auch schon das hohe Fieber an, also noch in derselben Nacht. Aber das erste Anzeichen war wirklich ein stechender, quälender Schmerz, wo man sich nur gedacht hat, was ist das denn? Wo kommt das her?
Sie wusste nicht, dass ich es gewesen war. Ihr Blut in meinem war.
Das war in Brasilien im Jahr 2003. Bin im Amazonas gestochen worden, unbemerkt. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe auch keinen Stich gesehen. Das ist auch was Typisches bei der Malaria-Mücke, dass sie oft keinen Ton von sich gibt und dass man den Stich nicht unbedingt sieht.
Es ist eine Welt, die ihr nicht durchdringt. Ihr fliegt in das Weltall und begreift nicht, was eine Mücke ist.
Mein Name ist Carmen Stephan und mein Buch heißt Malaria. Das ist ein Roman, der erzählt die Geschichte einer Frau, die an Malaria erkrankt, es selbst nicht weiß und an diese Grenze zwischen Leben und Tod kommt. Und der Roman ist aus der Sicht der Mücke geschrieben, die die Frau gestochen hat.
Ihr gabt mir den griechischen Namen Anopheles, was so viel wie Nichtsnutz bedeutet. Die Macht der Natur ist es, den Tod in ein winziges Wesen, wie ich es bin, stecken zu können. Eines, das man übersieht, das nichts ist. Ein krakeliges Tee in Schwarz.
Malaria, auch Wechselfieber oder Sumpffieber genannt, ist die am häufigsten vorkommende Tropenkrankheit. Ausgelöst wird sie durch sogenannte Plasmodien, einzellige Parasiten, die durch den Stich der Anopheles-Mücke übertragen werden. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation erkranken jährlich weltweit mehr als 300 Millionen Menschen an Malaria. Im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin werden Krankheiten wie Malaria erforscht. Professor Rolf Horstmann leitet das Institut.
Heute würde man es besser Institut für Armutskrankheiten, vernachlässigte Erkrankungen nennen. Weil der Begriff Tropenmedizin eben kolonial geprägt ist und immer noch ein bisschen dieser koloniale, in gewisser Weise auch damals imperiale Anspruch noch bei dem Begriff mitschwingt.
Also im engeren Sinne verstehen wir unter einer Tropenkrankheit eine Krankheit, die vorwiegend in den Tropen, also in der Region zwischen den Wendekreisen und den angrenzenden Subtropen vorkommt.
Dr. Camilla Rothe arbeitet als Oberärztin in der Tropenmedizin Ambulanz im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Wo wir ja zum einen Reisende sehen, die in die Tropen reisen möchten und sich beraten lassen wollen. Und zum anderen auch Reiserückkehrer, Migranten, die mit Verdacht auf tropische Erkrankungen sich bei uns vorstellen.
Cholera,
Denguefieber,
Bilharziose,
Typhus,
Gelbfieber,
Ebola,
Lassafieber,
Flussblindheit,
Malaria,
Westnilfieber,
Krim-Kongo-Virus.
In Porto Seguro waren es 35 Grad. Sie merkte nichts davon. Die Zähne klackerten, Arme und Beine schlotterten, Knochen klapperten, als müssten sie etwas von tief innen herausschlagen. Früher wurden die Leute, wenn der Schüttelfrost kam, in Blechtonnen gesteckt und der Deckel geschlossen, damit sie Halt fanden.
Das ist wirklich so, man reist durch die ganze Welt sozusagen, von der Wüste zum Nordpol. Also es ist eben sehr, sehr heiß, Fieber bis 42 Grad und dann nach einer Zeit lang in so einem zyklischen Wechsel kommt dann eben die Kälte und das ist eben das andere Extrem. Es ist so kalt, dass wirklich die Zähne klappern.
Bestimmte Krankheiten, die wir heute zu typischen Tropenkrankheiten zählen, weil sie heute im Wesentlichen in den Tropen vorkommen, kamen früher auch in Europa häufig vor. Zum Beispiel bestimmte Malariaformen. Malaria gab es in Deutschland, im Rheintal, gab es in England, gab es bis hoch nach Finnland. Denken Sie an die Pest oder an die Cholera. Der große Cholera-Ausbruch hier in Hamburg war erst 1892. Oder nehmen Sie Typhus.
Und heute sind die Tropenkrankheiten oder die Begrenztheit der Tropenkrankheiten auf südliche Länder weniger durch das Klima bedingt als eigentlich durch die Armut in diesen Ländern, dadurch, dass für öffentliche Gesundheitssysteme nicht genügend Geld zur Verfügung steht.
Mangel an Hygiene, beengte Lebensverhältnisse, kriegerische Konflikte, Mangelernährung, die Immunitätslage schwächen kann und auch Naturkatastrophen, denen eben arme Länder in tropischen Regionen oftmals viel ungeschützter ausgesetzt sind, als wir das sind.
Ihr Arzt im Krankenhaus von Porto Seguro hieß Dr. Borges. Dr. Borges machte Kreuzchen. Kopfschmerzen? Fieber? Erbrechen? Carmen nickte. Als der Doktor etwas kritzelte, fragte sie schnell, kann es Malaria sein? Er blickte von seinem Stück Papier auf, schaute sie mit geübter Freundlichkeit fast amüsiert an. Nein, sagte er.
Da wurde eben dann erstmal die erste falsche Diagnose gestellt, nämlich dass es Dengue-Fieber ist und nicht Malaria.
In Europa hat man mit Beginn der Kolonialzeit angefangen, sich für Tropenkrankheiten zu interessieren.
Primär aus imperialistischen Motiven, muss man sagen, nicht aus Gutmenschentum, sondern weil man die Truppen, die Forscher, die Explorer in die Tropen schicken wollte.
In dieser Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende, also um 1880 bis 1900, entstanden dann auch die europäischen Tropeninstitute, also gleichsam unsere Schwesterinstitute.
Die Tropenschulen in London und Liverpool und auch die Einrichtung in Hamburg, was heute Bernhard-Nocht-Institut ist.
Und die Gründung unseres Instituts ist letztlich zurückzuführen auf eine Cholera-Epidemie in Hamburg, die also die Autorität in Hamburg sehr aufschreckte. Vor allen Dingen auch die Kaufleute, die ihren Handel in Gefahr sahen, weil keiner mehr Güter aus Hamburg entgegennehmen wollte, weil möglicherweise die Cholera verseucht waren. Und da hat Hamburg sehr viel Initiative entwickelt, um ein solches Institut zu gründen. Das war eigentlich auch Bernhard Nochts Verdienst, der damals Hafenarzt in Hamburg war und sich gegen Robert Koch durchsetzte, der dieses Institut lieber in Berlin gesehen hätte.
Die Forscher, die großen Namen, letztendlich war auch Robert Koch schon beteiligt, hat auch, was man hier vielleicht gar nicht so weiß, nicht nur die Tuberkulose entdeckt, sondern auch über Tropenkrankheiten geforscht, wie die Schlafkrankheit zum Beispiel. Und diese Forscher waren schon international damals auch vernetzt. Die hatten auch schon ihre Konferenzen, haben natürlich auch schon publiziert und sich ausgetauscht.
Der Lärm kommt von innen. Schnitte, wie von einem klackernden Messer vollführt. Sie kann nur wenige Bilder fassen. Zu schnell, viel zu schnell. Gesichter zerfließen, fließen ineinander zu Fratzen. Zahngefletsche, Münder beschimpfen sie.
Ich habe dann irgendwann auch Halluzinationen gehabt und es gibt sozusagen noch jemanden in einem, der das beobachtet, der den Körper nicht mehr kontrollieren kann, der auch den Geist nicht mehr kontrollieren kann. Aber es gibt noch jemand, der die Frage stellt, was bleibt denn dann noch übrig? Was ist man dann, wenn man nicht mehr diese Kontrolle über seinen Körper hat und auch nicht mehr über das, was im Kopf passiert?
Es gab vor, auch schon 15, 20 Jahren, gab es eine heftige Diskussion, ob man in unseren Ländern überhaupt Forschung und Entwicklung zu Tropenkrankheiten durchführen sollte, weil es ja eigentlich die Aufgabe der betroffenen Länder ist.
Wir leben ja heute in einer globalisierten Welt. Zusammengefasst kann man sagen, wir reisen in die Tropen und gleichermaßen kommen die Tropen auch zu uns in Form von Krankheitserregern, in Form von importierten Reservoirtieren oder auch in Form von Menschen, die infiziert sein können. Das können Reisende sein, Touristen, das können Tropenrückkehrer sein, das können Migranten oder auch Flüchtlinge sein.
Eine Tendenz zeichnet sich immer mehr ab. Tropische Krankheiten schwappen insbesondere auf unseren Kontinent hinüber. Auch deshalb fand am 22. Oktober 1995 in Hamburg die erste europäische Konferenz für Tropenmedizin und internationale Gesundheit statt.
Schon vor 1995 gab es Verbünde der Tropeninstitute, schon jahrzehntelang. Also da hat man sich regelmäßig getroffen und sich miteinander unterhalten, welche Schwerpunkte man setzt. Und diese Konferenz 1995 war eigentlich nur das erstmals formal ein Zusammenschluss der europäischen Gesellschaften für Tropenmedizin erfolgte. Und die hatten sich damals zusammengeschlossen und haben dann entschieden, einen gemeinsamen Kongress durchzuführen.
Immer häufiger reisen gefährliche Erreger durch die Welt.
Zum Beispiel hat sich in den Jahren 2000 bis 2003 eine Virusinfektion, die von Mücken übertragen wird und von Zugvögeln weltweit verbreitet wird, das Westnilfieber, innerhalb weniger Jahre über ganz Nordamerika ausgebreitet.
Es gibt auch das Phänomen, dass sich zurzeit bestimmte Insektenarten in besonderem Maße in Europa ausbreiten, wie wir das früher nicht kannten. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, das ist eine Mücke, die wichtige Tropenkrankheiten wie zum Beispiel das Dengue-Fieber und das Chikungunya-Fieber übertragen.
Die sogenannte Tigermücke ist gerade so in Süddeutschland, da wird sie immer wieder eingeschleppt über Lastkraftwagen offensichtlich. Da halten sie sich auf und werden dann über die Transitrouten, also über die Autobahn Basel, Kufstein, da wird sie immer wieder nach Deutschland eingeschleppt, hat sie aber noch nicht festgesetzt hier. Aber das steht in den nächsten Jahren sicher zu befürchten.
Wenn einer sagte, es ist Gelbfieber, vielleicht war es dann mal Gelbfieber. Die Krankheit spricht in ihrer eigenen Sprache. Die weißen Kittel versuchen, einzelne Wörter dieser Sprache zu verstehen. Die Buchstaben, das hohe Fieber, der Kopfschmerz, die Anämie, die Blutungen, die Werte, die Bilder, das fahle, gelbliche Gesicht, die verklammerten Hände.
Es ging irgendwie nicht so richtig weiter. Also das waren dann eben verschiedene falsche Diagnosen, immer wieder neue Untersuchungen, immer wieder neue Ärzte, die natürlich immer wieder von vorne anfangen. Das ist auch das Problem dann, wenn keiner das weiterverfolgt. Und dann schließlich zwei Krankenhäuser, ja.
Die Figur Carmen aus dem autobiografisch gefärbten Roman Malaria von Carmen Stephan wird von Arzt zu Arzt weitergereicht. Die richtige, die lebensrettende Diagnose stellt allerdings keiner. Malaria ist in Teilen Brasiliens nicht sehr verbreitet. Die in Afrika gültige Regel, es ist so lange Malaria, bis alles andere ausgeschlossen ist, kennt hier niemand. Aber selbst in Europa kann man an dieser gefährlichen Tropenkrankheit erkranken. Dr. Camilla Rothe.
Es gab einen größeren Ausbruch 2009 in Griechenland, wo wirklich Malaria übertragen worden ist. Im Nachhinein konnte das durch Migranten aus endemischen Ländern, also aus Pakistan und Afghanistan, zurückgeführt werden, wo die lokalen Ärzte auch erstmal lange gerätselt haben, mit was für einer Krankheit sie es überhaupt zu tun hatten, weil die Erkrankten überhaupt gar keine typische tropische Reiseanamnese hatten und man eigentlich davon ausgegangen war, dass es in Griechenland gar keine Malaria gibt.
Die Regentropfen klopften auf das Dach des Krankenwagens. Ein kleines viereckiges Fenster über ihr. Bläuliches Licht, Kabel verknotet, Palmenspitzen, der dunkel schimmernde Himmel von Rio. Der Arzt sagte nichts. Er legte die Hände auf ihren Bauch.
Der eigentlich auch der erste Arzt war, der mich angefasst hat, also der wirklich die Organe untersucht hat, weil bei Malaria hat man eben eine sehr große Milz und Leber ist auch vergrößert und vorher hat man unglaublich viele Untersuchungen gemacht, jeden Tag natürlich die ganzen Blutwerte, Kernspinnen, alles Mögliche. Aber mir ist aufgefallen, dass keiner dieser vorhergehenden Ärzte mich wirklich abgetastet hat, weil dann wäre es sehr leicht gewesen, vielleicht auf diese Diagnose zu kommen.
Dann sagte er es, wie zu sich selbst, murmelte es. Es ist Malaria.
Die zukünftigen Herausforderungen in der Tropenmedizin oder in der Medizin von Armutskrankheiten und vernachlässigten Erkrankungen ist natürlich, dass Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet vor allem auch in den Ländern stattfindet, die von diesen Erkrankungen betroffen sind.
Der Mediziner Rolf Horstmann, Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenkrankheiten in Hamburg.
Es geht nicht an, dass jährlich immer noch vermutlich mehr als 1 Million Kinder an Malaria sterben, wobei es sich bei Malaria um eine Erkrankung handelt, die man sehr gut behandeln kann. Wenn die Kinder rechtzeitig behandelt würden, würde das nicht passieren. Fast alle diese Erkrankungen sind bedingt durch unzureichende Gesundheitssysteme in diesen Ländern.
Das heißt, es dauert sehr lang, bevor man sich als Infektionsmediziner sozusagen zurücklehnen kann.
Nachdem ich gehört habe, was ich habe, hatte ich sofort als erstes das Bild einer Mücke vor mir. Und sofort diese Frage, lebt diese Mücke noch? Wo ist die? Es war sofort wie ein Gegenüber. Man war plötzlich mit der Natur auf Augenhöhe. Obwohl es so ein kleines Wesen ist, mit dem man natürlich niemals kommunizieren kann, ist man auf intimste Weise miteinander verbunden.
Durch das Blut.
Und dadurch wird natürlich auch klar, dass diese ganze Trennung, die wir als Menschen von der Natur vollziehen, dass die eigentlich eine Illusion ist. Der Arzt hat mir später mal gesagt, er vermutet, dass ich noch 24 Stunden gehabt hätte, maximal.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die erste Tropenmedizinkonferenz, die am 22. Oktober 1995 in Hamburg begann. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.